Die Morgenröte des Vertrauens habe sich gezeigt. So blumig umschrieb Präsident Putin das Treffen mit Präsident Biden. Es war ein historischer Tag heute in Genf, eine konstruktive Annäherung zwischen Russland und den USA. Die Botschafter werden wieder in beide Länder zurückgeschickt. Das heißt, man ist weiterhin zum Gespräch bereit, auch über viele strittige Themen. Menschenrechtsverletzungen, die Ukraine, Cyberattacken. Biden trifft Putin. Ende der Eiszeit, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, auf diesen Handschlag hatte die Welt gewartet, heute Mittag am neutralen Ort in der Schweiz. Danach hat man knapp 4 Stunden miteinander gesprochen. Und es geht nichts über ein persönliches Gespräch, so Joseph Biden. Wir haben nur 45 Minuten. Ich begrüße Sie herzlich zur Phoenix-Runde und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Kathryn Klüver-Eschbruck ist bei uns, deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und seit gestern neue Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, also frisch aus Harvard zu uns gekommen. Da hat sie lange zu Konfliktforschung und Diplomatie gelehrt und geforscht. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich begrüße Hubert Seipel, Journalist und Filmemacher. Und für die ARD hat er die Dokumentation Ich, Putin gedreht. Und jetzt ist gerade sein neues Buch erschienen, Putins Macht, warum Europa Russland braucht. Und dann kommen wir mal direkt zu Europa, denn zugeschaltet in Brüssel ist uns Thomas Gutschka. Er ist politischer Korrespondent der FAZ für die Europäische Union, die NATO und die Benelux-Staaten. Hatte eine sehr arbeitsreiche Woche, Herr Gutschka. Herzlich willkommen. Und in Genf ist uns Phoebe Gahr zugeschaltet. Sie ist die Moskau-Korrespondentin des ZDF. Guten Abend, Frau Gahr. Ich weiß nicht, ob Sie uns schon hören. Ich höre nämlich jetzt schon Stimmen aus Genf. Hallo, Frau Gahr. Wir haben da gerade ein bisschen noch ein paar Problemchen mit der Leitung nach Genf. Das ist ja klar an einem Tag, wo die ganze Welt von dort schaltet. Beginnen wir hier einmal. Es geht um die Atmosphäre. Beginnen wir damit mal, Frau Klüver-Eschbruck. Beide Präsidenten haben sich ja erstmal ganz nett begrüßt. Und danach hatte man das Gefühl, sie sind eigentlich ganz zufrieden, haben beide eine getrennte Pressekonferenz allerdings abgehalten. Was war Ihr Eindruck?
Es waren Arbeitsgespräche. Und es waren Arbeitsgespräche auf neutralem Boden, wie Sie das schon betont haben. Natürlich ist nichts in dieser Kleintaktung der Diplomatie einfach so gewählt, inklusive der Personen, die bei den unterschiedlichen Meetings dabei waren. Aus diesen ging auch ganz klar eine Signalwirkung hervor. Also was wollten beide Parteien an diesem Tisch und was wollten sie auch in dem kleinen Gespräch? Also nochmal den Vergleich zu dem Gespräch in Helsinki zwischen Präsident Trump und dem russischen Präsidenten. Da wurde unter 4 Augen geredet, was natürlich viele Experten für hochgefährlich hielten. Und wir erinnern uns noch an diese unsägliche Pressekonferenz, wo der amerikanische Präsident quasi vorgeführt wurde. Da hat Präsident Biden von vornherein gesagt, wir legen einen ganz anderen Stil an den Tag. Wir kommunizieren unterschiedlich. Und so konnte jeder für sich in seiner eigenen Semantik die Erfolge, und es gab ja substanzielle Punkte, die abgearbeitet wurden, dann auch in ihrem entsprechenden Duktus verkaufen. Also das war hohes diplomatisches Theater, aber glaube ich dort noch für beide Seiten für den Moment erfolgreich.
Und könnte, wenn man im Bild des Theaters bleibt, haben auch beide ihre Hauptrolle spielen können oder ist einer sozusagen zum Nebendarsteller degradiert wurden?
Nein. Und das war eben das ganz Interessante. Also wir haben jetzt nicht den George W. Bush Moment gehabt mit, ich habe tief in Putins Augen geguckt und die Seele des Mannes erkannt. Oder umgekehrt nicht eben so diese im Grunde genommen Gefolgschaft des amerikanischen Präsidenten gegenüber Russlands. Sondern da hat man den Profi Joe Biden gesehen. Sehr ausgeklügelte Diplomatie. Das macht der Mann seit Jahrzehnten. Und also insofern, es war fein inszeniert und es kam jeder zu seinem Wort.
Ich höre, die Leitung steht nach Genf. Schönen guten Abend, Phoebe Gahr, ZDF-Korrespondentin, sonst in Moskau. Frau Gahr, wir haben hier kurz schon gesprochen über Biden und das hohe diplomatische Kunststück, was dahinter steht. Jetzt sind schon ein paar Stunden vergangen. Was ist Ihr hauptsächlich oder der wichtigste Eindruck, auch gerade mit dem Blick auf Putin von diesem Treffen?
Also ich war vorhin bei der Pressekonferenz von Präsident Putin dabei und ich habe einen sehr gelöst wirkenden Präsidenten erlebt, der zu Scherzen aufgelegt war und der aber auch keine Gelegenheit eigentlich ausgelassen hat, seine Position noch mal zu verteidigen. Die Positionen hatten sich nicht grundlegend geändert zu dem, was er vor dem Gipfel gesagt hat. Und er hat auch schon ganz ordentlich gegen die USA eigentlich ausgeteilt, muss man sagen. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel wurde er gefragt, ob es denn zur Sprache gekommen sei in seinem Gespräch mit Joe Biden, die Repressionen gegen die Oppositionellen in Russland. Und darauf ist Präsident Putin gar nicht groß eingegangen, sondern hat dann eigentlich eher sowas gesagt wie, da müsse doch die USA erstmal vor ihre eigene Haustür kehren, und hat dann quasi angespielt auf die 400 Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, hat versucht, das gleichzusetzen mit zum Beispiel den Protesten, die Alexei Nawalny organisiert hat.
Da kommen wir gleich noch zu, haben wir auch gleich noch einen O-Ton zu. Aber im Großen und Ganzen sagen Sie auch, das ist ein gelungenes Treffen gewesen von allen Seiten. Würde man das so, kann man das so sagen?
Also mein Eindruck ist schon, dass das auf jeden Fall ein gelungenes Treffen für Präsident Putin war. Er hat seine Positionen klar machen können. Er wurde natürlich auch danach gefragt, ob denn Joe Biden seine roten Linien ihm klar gemacht hätte. Und Präsident Putin hat dann schon gesagt, ja, das war so, und die haben wir auch alle miteinander verstanden. Er sagte dann aber später, und das fand ich ganz interessant, dass weder die russische Delegation noch die amerikanische Delegation in irgendeiner Art und Weise Druck ausgeübt haben. Und das lässt mich dann doch wieder so ein bisschen denken, im Umkehrschluss kann das ja auch bedeuten, dass er eben keinen Druck, keine klare Kante sozusagen wahrgenommen hat von dem, was von Joe Biden ausging.
Kann vielleicht noch später kommen. Herr Seipel, wie haben Sie es empfunden und die Tatsache, dass es überhaupt dieses Treffen kam, wie wichtig war das?
Und die Beziehungen waren ziemlich unten. Ich glaube, weit darunter ging sie gar nicht mehr in dem Zusammenhang. Die beiden Botschafter, der amerikanische und der russische, waren nicht mehr in der jeweiligen Hauptstadt, was ihr Job ist, um den Alltag einfach mal zu organisieren, um normale Kommunikation zu ermöglichen. Konsulate waren dicht gemacht worden, Mitarbeiter waren entlassen worden auf beiden Seiten. Also wo sollte das eigentlich jetzt noch enden? Das war, glaube ich, so der Punkt. Der zweite Punkt, es war natürlich eine sorgfältige Inszenierung, und da gebe ich Ihnen gerne recht in dem Zusammenhang, aber ich habe den Kunden ein bisschen woanders gesehen. Ich war damals dort vor Ort, ich war in Helsinki, ich war auch bei der Pressekonferenz dabei. Die Pressekonferenz war gesplittet, dabei gab es so 200 eng Dastehende und 5000 irgendwo anders. Gleichzeitig mal. Ich habe noch nie eine Pressekonferenz gesehen, wo Journalisten, und das ging um die amerikanischen, das Verhältnis zwischen Trump und den Journalisten war natürlich ein total kaputt ist, wo die den schon fast angebrüllt haben und gesagt, jetzt sag ihm mal, dass das nicht geht, sag ihm mal, dass das nicht geht. Ich habe das noch nie erlebt, wo zwei Präsidenten zusammenstanden. Putin hat sich das natürlich cool angeguckt in dem Zusammenhang, weil es war sein Heimvorteil, was die anderen veranstaltet haben.
Und ich glaube, also so eine Inszenierung
diesmal wollte man nicht haben. Es war auf beiden Seiten aber so, weil beide wollten, dass das im Grunde genommen doch schon mal ein Anfang wieder wird.
Herr Gutschka, dieser Gipfel heute in Genf, weil es steht am Ende einer Reise von Biden, wo er ganz klar noch mal betont hat oder gezeigt hat, wie wichtig Europa für Amerika ist. Saß sozusagen Europa auch ein bisschen mit heute, da mit neben Biden bei Putin, oder war das dann doch ganz klar USA und Russland?
Das war Bidens Ziel. Er hat ja diesen Termin ans Ende seiner Reise gelegt. Er wollte auftreten als, das hat er heute übrigens auch gesagt, der Repräsentant des Westens mit einem Mandat, wenn man so will, der NATO, der EU, der G7, der westlichen Demokratien, um eine geschlossene Haltung gegenüber Putin vertreten zu können. So, und das war die Dramaturgie dieser Woche, und zweifellos hat er vorher ja dafür gesorgt, dass eine gewisse Geschlossenheit herrscht, dass auch das Signal des Aufbruchs deutlich wurde, dass also ein Bruch mit der Ära seines Vorgängers vollzogen ist, auch wenn, das gehört eben zur Wahrheit dazu, ein solcher Bruch sich nicht so ohne weiteres reparieren lässt. Das haben wir gesehen bei den Streitfragen, die noch die Beziehungen zur EU belasten. Stahlzölle insbesondere, die sind eben immer noch in Kraft von Trump eingesetzt. Und auch bei der NATO gibt es natürlich ein paar Dissonanzen. Wir haben da einen Präsidenten, der ja im Wesentlichen China als größte strategische Herausforderung sieht, was verständlich ist. Wenn man das Ringen um globale Vormachtstellung nimmt, dann ist natürlich für die Amerikaner China das wichtigste Land. Aber die NATO ist ein Nordatlantik-Bündnis. Und aus Sicht dieses Bündnisses ist eben Russland die größte Gefahr. Das ist diese Woche auch zum Ausdruck gekommen. Und insofern spannt sich ein Bogen von dem Besuch bei der NATO auch zu diesem Treffen in Genf.
Wir schauen mal danach, wie beide Präsidenten heute darüber gesprochen haben, wie die Atmosphäre eigentlich war. Haben wir einen kurzen Ausschnitt. Wir beginnen mit Wladimir Putin.
Ich glaube, dass wir insgesamt die gleiche Sprache gesprochen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir einander in die Seele oder in die Augen reinschauen müssen und ewige Liebe und Freundschaft schwören müssen. Nein, wir verteidigen die Interessen unserer Völker und unserer Länder, und solche Beziehungen sind immer pragmatisch.
Der Ton des gesamten Treffens von wohl 4 Stunden war eigentlich gut, positiv zu nennen. Es hat keine schrillen Aspekte dabei gegeben. Wir waren verschiedener Meinung in vielen Bereichen, haben das jeweils gesagt, aber das ist dann nicht in überladener Atmosphäre erfolgt. Sie haben es nicht übertrieben. Wir sind ruhig geblieben.
Also Putin spricht ja etwas blumiger. Er sagt, es ist nicht die ewige Liebe. Er hat ja auch von der Morgenröte des Vertrauens gesprochen. Biden hat später nochmal gesagt, es geht nicht um Vertrauen, es geht ganz klar um Eigeninteressen. Also das ist so ein bisschen, ja, wie empfinden Sie das, wenn Sie das so hören?
Ja, das ist aber schon ein Bruch mit der amerikanischen Politik. Ja? Also wenn wir uns angucken, wie Bill Clinton angesetzt hat, damals so die Transformationsbewegung gegenüber Russland, oder wenn wir darüber nachdenken, dass Obama quasi noch den Reset-Knopf gedrückt hat, ja, und wirklich noch davon ausgegangen ist, dass Herr Putin als rationaler internationaler Akteur einzustufen wäre. Sehen wir doch jetzt
aber
hier.
Aber er hat doch auch gesagt, Russland ist eine Regionalmacht.
Ja, ja, aber der Ansatz war zu sagen, wir müssen das ganze Verhältnis neu denken, weil wir dennoch immer noch irgendwie schauen wollen, Russland ins Boot holen zu können. Das sagt Joe Biden jetzt nicht mehr. Das sind viel klarere, ganz gezielte strategische Punkte, mit der dieser amerikanische Präsident da hinkommt. Er erwartet auch keine Feier oder keine Romantik.
Man hat ja auch nicht mal ein Abendessen zusammen.
Genau, aber da geht es eben nochmal um die ganz starke diplomatische Sequenzierung und die Bilder. Man kann nicht einem Mann Völkerrechtsvergehen in der Ukraine richtigerweise vorwerfen und dann Brot zusammenbrechen. Ja, wir denken an die religiöse Symbolik des Brotbrechens und so weiter und so fort. Das haben die Amerikaner von vornherein ausgeschlossen. Also das, was die größere Aussage ist, das ist jetzt ein klarer realpolitischer Blick auf Russland. Wir sagen erstmal das, was Herr Putin hören muss, nämlich, dass er eine Großmacht ist. Das braucht Herr Putin für seinen Seelenheil. Und dann sagen wir umgekehrt, aber hier sind dann unsere roten Linien, die machen wir klar. Und wir planen ganz strategisch, was dann die Konsequenzen sein könnten. Das artikulieren wir in einer Pressekonferenz wie der heutigen nicht ganz deutlich, aber wir haben einen Plan. Und wir gehen davon aus, wir geben ihm den rationalen Vorlauf. Also wir sagen, wir gucken ein paar Monate in die Zukunft, was könnte da gehen. Aber wir wissen auch ganz genau, nicht erst seit der Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Herr Putin ist nicht unbedingt als rationaler Akteur auf der internationalen Bühne bekannt. Also wir schränken uns
da ein.
Das klingt
aber jetzt immer so, dass die USA den Ton angeben und bestimmen, wo es lang geht. Ist das so, Herr Seipel, oder wie mächtig sehen Sie da Putin?
Ich finde das wunderbar, was Sie beschrieben haben, weil Sie haben eigentlich nur eine Inszenierung beschrieben. Die grundlegenden Unterschiede waren eigentlich schon in den 2000ern da. Die waren natürlich ganz massiv auch von der Geopolitik da. Und sie waren natürlich auch gar nicht in einem harmonischen Verhältnis mit Obama in dem zusammenzufinden. Insofern finde ich diese diplomatische Ableitung schön, aber nicht so ganz zutreffend, weil die Kontroversen standen immer und sie standen immer ganz massiv und fest. Ich meine, 2011, nehmen Sie mal die Kleinigkeit von Libyen her, was uns dieses Desaster eingebracht hat, gleichzeitig, wo die Amerikaner Libyen platt gemacht haben. Syrien will ich auch nochmal ansprechen, dem Zusammenhang, das war auch eine mittlere Katastrophe. Das ist nicht einfach so passiert, sondern wegen des Irakkrieges, wenn Sie sich noch erinnern. Abu Ghraib sagt Ihnen vielleicht noch was. Da ging es um konkrete geopolitische Größenordnungen. Also die Vorstellung, dass die sich nur nicht richtig benommen haben und keine wirklichen massiven Gegensätze mehr hatten, wir wollen von der NATO-Erweiterung gar nicht mehr sprechen, die kann ich so nicht so unbedingt nachvollziehen.
Ja, das gebe ich auch gar nicht. Also da gebe ich Ihnen komplett recht. Aber es geht jetzt darum, wie macht man in der Sequenzierung weiter?
Es geht also gar nicht mehr anders weiter. Wissen Sie warum? Darf ich jetzt einen Satz noch dazu sagen? Es gibt zwei Riesenprobleme. Amerika ist gespalten durch die Trump-Wähler und durch Herrn Biden. Die haben Riesenprobleme zu Hause. Die Leute sind sich ja nicht näher gekommen. Sie haben zwar Herrn Biden gewählt. Und der zweite Punkt ist, Amerika hat China vor der Tür. Und China bedeutet für Amerika eine gigantische Herausforderung. Und es gibt die NATO. Die NATO möchte auch nicht mehr unbedingt, wenn Sie noch Macron erinnern, als politischer Dienstleister für amerikanische Geopolitik herhalten? Also wollen Sie die NATO nach China schicken in dem Zusammenhang? Es gibt kein einziges asiatisches Mitglied.
Also versuchen wir es nochmal ein bisschen, weil das sind so viele Themen, nochmal ein bisschen zu sortieren. Ich würde ganz gerne mal fragen, weil Frau Gazi, Sie sind ja sonst Korrespondentin in Moskau. Wie wichtig war dieses Treffen für Putin innenpolitisch in Russland? Also wie wurde heute darüber berichtet? Es gab auf der Pressekonferenz ja sowohl Kollegen aus Russland als auch natürlich internationale Kollegen. Was war da Ihr Eindruck? Wie wichtig war dieses Treffen für Putin in Russland?
Ich glaube, dass dieser Preis ist gar nicht zu benennen. Für Präsident Putin war das extrem wichtig. Für ihn war es auch wichtig, dass dieser Gipfel von Biden initiiert wurde. Das gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, das war überhaupt der Grund, warum er mit diesem Truppenaufmarsch in der Nähe der Ukraine begonnen hat, um sozusagen darzustellen, dass er eine ernsthafte Bedrohung sein kann. Und das hat dazu geführt, dass Präsident Biden bei ihm angerufen hat. Und in der Folge gab es heute diesen Gipfel. Also insofern, das war sehr wichtig für ihn. Und ich denke, dass die Nachricht oder die Botschaft, die Präsident Putin senden will, auch natürlich in diesem Wahljahr, aber auch ganz generell viel stärker innenpolitisch ist als vielleicht außenpolitisch. Ich denke, dass auch Präsident Putin weiß, dass der Zug irgendwie mal wieder zu G7 eingeladen zu werden und so weiter, der ist im Moment abgefahren. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sich als jemand zu präsentieren, der ein echter Partner sein kann, sondern es geht darum, sich zu präsentieren als ein starkes Gegenüber, als jemand, der eben ernst zu nehmen ist und vor allem für das eigene Publikum, für die Russen, für das russische Volk, jeden Zweifel nicht aufkommen zu lassen, keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass es womöglich jemanden geben könnte, der Russlands Geschicke besser lenkt als Präsident Putin. Für Putin ist es wichtig zu sagen, schaut her, ich bin derjenige, bei dem die Staatenlenker anrufen, wenn sie was zu besprechen haben. Hier aus der russischen Elite muss keiner auf die Idee kommen, mir meinen Platz streitig zu machen.
Mhm. Herr Gutschko, wie sieht das denn die EU? Wie schaut die auf Putin und auf Russland? Auch da gibt es ja natürlich durchaus unterschiedliche Ansätze, je nachdem, auf welches Land man da schaut. Also irgendwie, wie hat das vielleicht auch Putins Standing sozusagen gegenüber der EU erhöht?
Also wir haben heute ja eine etwas neue Situation, weil die EU eine eigene Strategie präsentiert hat. Das ist noch nicht von den Staats- und Regierungschefs besprochen und angenommen, aber es fußt auf der letzten Debatte, die sie über Russland hatten. Der Außenbeauftragte Borrell hat das vorgestellt und sein Ausblick ist eindeutig negativ und pessimistisch. Die Diagnose lautet, man befindet sich in einer Abwärtsspirale in den Beziehungen und muss sich realistischerweise auf weitere Rückschläge einstellen. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass die EU zwar weiter versuchen will, bei einzelnen Fragen mit Russland im Gespräch zu bleiben oder überhaupt erst ins Gespräch zu kommen, im Wesentlichen sie aber ihren Sanktionskurs verschärfen wird. Heute, dieses Papier enthält die klare Drohung, dass man die russische Regierung, die finanziellen Ressourcen der russischen Regierung einschränken will, die sie braucht, um ihre aggressive Außenpolitik weiterzuführen. Und da ist natürlich ein Hebel, der für Putin sehr gefährlich werden kann. Und insofern besteht hier zwischen den Amerikanern und den Europäern doch auch ein Schulterschluss.
Also ein klarer Schulterschluss, was aber ja schwierig ist, weil wir brauchen ja auch die guten Beziehungen zu Russland. Herr Seipel, wie empfinden Sie das, wie die EU sich jetzt diese Strategie gegenüber Russland, die sie sich jetzt aufgegeben hat, also auch zurückdrängen?
Das ist ein bisschen problematisch, weil sie können Konflikte nicht mit Sanktionen auf Dauer lösen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Wenn Sie den Ukraine-Konflikt nehmen beispielsweise, da gibt es das Normandie-Format, die versuchen seit Jahren voranzukommen, um den Minsk-Vertrag zu erfüllen. Sie waren 2019 schon mal relativ weit im Dezember. 2019 hatten sie monatelang vorverhandelt, als sie sich getroffen hatten. Macron, Merkel, Putin und der neue Präsident Zelensky, dass eigentlich die Demarkationslinie 400 Kilometer lang freigeräumt wird, gleichzeitig nochmal. Zelensky hat es damals abgelehnt. Sie waren alle überrascht. Merkel ist fast vom Hocker gefallen, damals im Einzelgespräch mit ihm. Warum? Weil der Druck in der Ukraine so hoch ist, weil die Zersplitterung in der Ukraine wiederum so hoch ist. Und da kommen wir zum prinzipiellen Problem. Wir brauchen Russland schon deswegen, weil diese Wunden, die geschlagen worden sind zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken, zwischen Russland, nicht verheilen werden auf dieser kriegerischen Basis. Denn wenn sie sich nur noch mit Schrecken sozusagen über die an die Historie entsinnen, kommen sie einfach keinen Schritt weiter. Und das ewige Sanktionen verleihen an Russland, hört uns keinen Schritt weiter, weil es auch innerhalb Russland sozusagen eine Trotzreaktion hervorruft. Denen geht schon durchaus schlecht wegen der Sanktionen, ist überhaupt gar keine Frage. Nur die
Aber es, führt die Leute eher, es bringt die Leute eher zu Putin.
Ja. Ja, Putin ist ja nicht so ganz isoliert in Russland. Der hat die letzten Wahlen mit 77% gewonnen. Auch das ist ein Problem. Wie kommen wir da raus aus dieser Falle?
Herr Gutschka?
Er hat ja große Angst vor seinen Gegnern, das scharfe Vorgehen gegen die Opposition, gegen Herrn Nawalny. All das sind doch Zeichen dafür, dass Putin sich seiner Macht nicht sicher ist. So wie er regiert im Moment, hat er Angst vor der Demokratie, er hat Angst vor seiner eigenen Gesellschaft, vor seiner eigenen Zivilgesellschaft. Und insofern glaube ich nicht, dass man sein Verhalten belohnen darf. Wichtig ist natürlich, dass man immer, wenn man ein Zeichen an Russland sendet, unterscheidet zwischen der Regierung und dem Land und der Bevölkerung. Auch das aber ist Teil des
Sie schreiben seit 20 Jahren Nachrufe über Putin und er ist immer noch da.
Und die Bevölkerung leidet natürlich unter den Sanktionen. Aber da Sie das Stichwort Nawalny gerade genannt haben, das war natürlich auch Thema und überhaupt die Opposition und die Menschenrechtsverletzungen. Dazu wollen wir auch noch mal einen kurzen O-Ton hören. Wir beginnen mit Biden und Putin spricht auch über Nawalny, aber Putin sagt nie den Namen Nawalny. Also Nawalny, der Oppositionspolitiker, der in Haft sitzt. Und jetzt hören wir mal, wie darüber gesprochen wurde.
Das habe ich Präsident Putin deutlich gemacht. Und deshalb bringen wir unsere Sorgen, wie zum Beispiel im Fall Nawalny, so zum Ausdruck. Das habe ich Präsident Putin deutlich gemacht. Wir werden Fragen der Grund- und Menschenrechte immer wieder thematisieren, denn so sind wir.
Er hat die Forderung des Gesetzes ignoriert. Er wusste das alles. Er kam nach Russland und ich glaube, ganz bewusst war er bereit, festgenommen zu werden. Das heißt, er hat das erreicht und das getan, was er wollte.
Also ganz unterschiedliche Ansätze zum Thema Nawalny. Wie wichtig ist das ein Symbol, Nawalny, um Druck auszuüben für Russland oder wie wichtig ist es in den USA, dieser Fall?
Also ich glaube, das ganze Thema Menschenrechte und die ganzen Grundprinzipien dafür, wofür steht Demokratie noch? Wir haben gesehen, dass die ganze Reise unter dem Schirm war, was ist Demokratie im 21. Jahrhundert? Also der Schulterschluss, den Herrn Gutke schon ansprach, also wiederum diese Sequenzierung, immer diesen Schulterschluss zu suchen, denn Herr Putin hat sich aufgeschwungen, der Zar der illiberalen Demokratie zu werden. Ja? Also und damit nachhaltig zu versuchen, Europa nach innen zu spalten und zu schwächen. Das heißt, das war jetzt die Konterofferte der Amerikaner. Das machen sie natürlich auch der Menschenrechtsduktus unter Herr Biden, hat einen ganz anderen Schlag eingenommen als unter Donald Trump, auch gegenüber China. Also das ist ein Grundbestandteil des Verständnisses von westlicher Demokratie.
Das heißt, wenn ihm was passieren würde, würde das auch wirkliche Konsequenzen haben. Das hat Biden ja
auch genau. Das wollte ich gerade sagen. Das hat Herr Biden auch noch mal betont. Und jetzt noch mal zu dem Thema Sanktionen. Sanktionen sind ein sich enger ziehender Kreis. Und die EU hat nachgeliefert im Sinne der Amerikaner im Dezember des letzten Jahres. Magnitsky Act Sanktionen, also de facto Sanktionen, die man auf Menschenrechtsgrundlage dann eben entsprechend immer enger ziehen kann. Das ist ein sehr ausgewogenes Ballett, weil man bei Sanktionen, das ist ja auch beim Iran, immer genau schauen muss, welche anderen Konsequenzen kann es da geben. Aber der Strick um den engeren Kreis des Herrn Putin, das kann sich noch durchaus viel enger ziehen. Und das wissen wir auch. Und mit diesen Gebärden, also es sind nicht nur Gebärden, sondern das hat auch funktionelle Dimensionen. Umgekehrt muss aber dann irgendwann der Westen auch klarstellen, da bin ich dann auch vielleicht bei Ihnen, Herr Seipel, unter welchen Bedingungen Sanktionen zurückgenommen werden könnten. Aber solange die Völkerrechtsverletzung mit der Annexion der Krim und gerade den Verhältnissen in der Ukraine und dann jetzt natürlich auch dem Einwirken auf Belarus im Raum steht, wird das einfach nicht passieren. So. Und das heißt, in dem diplomatischen Toolkit, wie man sagen würde, spielen die Sanktionen immer noch eine große Rolle.
Ja, Frau Gar, es wurde ja heute mehrfach in der Pressekonferenz, gerade auch von amerikanischen Journalisten, danach gefragt. Wie sehr berührt das Putin, der ja, wie gesagt, den Namen gar nicht ausspricht? Also ist das ein Punkt, wo er sich wirklich ärgert oder wo er, also wie muss man das einschätzen?
Ich glaube, er ist über diesen Punkt, wo er sich darüber ärgert, dass er darauf angesprochen wird, mittlerweile hinaus. Also er antwortet darauf eigentlich sehr routiniert mit den immer gleichen, man kann schon sagen, Satzbausteinen. Also dass Alexei Nawalny eben jemand sei, der das russische Recht gebrochen habe, dem das bewusst gewesen sei, der dann wegen gesundheitlicher Probleme nach Deutschland ausgereist sei und sich trotzdem entschlossen habe, zurück nach Russland zu kommen. Also das ist schon sehr, diese Antworten sind sehr vorgefertigt. Ich glaube, das überrascht ihn nicht, wenn er da immer wieder drauf angesprochen wird, und da lässt er sich auch nicht aus der Reserve locken. Da hat er seine Position gefunden und die wird er auch öffentlich immer genau so weiter bestätigen.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff Menschenrechte, weil Menschenrechte sind mir eigentlich zu bedeutend, um sie einfach nur politisch verwenden zu können. Entsinnen Sie sich noch, wann die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten war? 1776, und dass jeder Mensch gleich ist. Wissen Sie, wann der 44. Präsident der Amerikaner gewählt worden ist, Obama, das war ein paar Jahrhunderte später. Wissen Sie, wie viele Schwarzamerikaner in amerikanischen Gefängnissen sitzen? 33% von 100.000, sie haben nur 12% an der Bevölkerung. Also wenn wir darüber sprechen, ob wir Menschenrechte bei uns einhalten, fände ich das schon mal ganz wichtig. Wenn wir sie nur noch als Waffe nach außen richten, gleichzeitig noch mal parallel Kriege
Putin
anfangen.
Putin hat das ja heute auch angesprochen, er hat die Black Lives Matter-Bewegung angesprochen.
Das finde ich ganz gefährlich. Ich wollte auf die Sanktionen, wir haben ja noch keine Sanktionen deswegen, was die Amerikaner angehen würde, sozusagen als umgekehrtes Beispiel. Gab es irgendeine Sanktion für den Irakkrieg, wo Hunderttausende ihr Leben gelassen haben, weil die Amerikaner gefakt haben und falsche Behauptungen aufgestellt? Wir haben immer nur das eine Bild, den Feind, gegen den wir im Zweifelfall den Strick, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, rumziehen müssen, weil er das Böse für uns darstellt, weil er nicht so ist wie wir. Und das ist ein Problem, vor allem bei Russland und bei Putin.
Ich wäre aber mit der Äquidistanz sehr vorsichtig. Menschenrechte oder das Demokratieverständnis ist ja immer eins, was sich einer Evolution unterzieht. Das ist in westlichen Demokratien im weitesten Sinne gedacht so. Na, natürlich, also wenn wir jetzt auf die Gründung Amerikas zurückgehen, dann verstanden sie da Menschen unter weißen Landbesitzern und eben nicht unter einer schwarzen, versklavten Bevölkerung etc. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten oder diskutieren.
650.
Und dennoch, ist es ja wirklich so, dass im modernen Verständnis der amerikanischen Menschenrechte, und umgekehrt sieht man das ja jetzt auch in der Art und Weise, wie Herr Biden zu Hause aufräumen möchte. Also es ist ja, er geht ja nicht, und das hat er auch nochmal am Anfang der Pressekonferenz gesagt, Amerika ist ein Gedanke, ist eine Ideologie, und das ist eine Entwicklung, die sich immer weiter denkt. Denn das ist das moderne Demokratieverständnis von Amerika. So. Und er hat gesagt, das ist eben nicht statisch. Und das ist diametral entgegengesetzt zu dem Menschenbild, was Herr Putin hat, was Herr Putin für sich und sein Land vertritt. Das ist eben das illiberale, orthodoxe, geschlossene, bestimmte Regelkataloge einhalten und so weiter und so fort. Und da haben sie beide nochmal wirklich ganz klar gemacht, wo ihre ideologischen Unterschiede sind. Sie sind eben doch, und na, wir brauchen das Wort Kalter Krieg nicht in den Mund nehmen, aber es sind eben doch die großen ideologischen Gräben in dieser Evolution vom Menschenverständnis, die sind ganz klar da. Und die Amerikaner, er hat das ganz klar gemacht heute, das sieht er auch so. Amerika entwickelt sich und Amerika ist nie in dem Sinne fertig.
Und sie sind im Besitz von 90% der Atomwaffen, beide Länder zusammen. Also von daher ist es schon ein Wert an sich natürlich, dass sie sprechen. Frau Gahr, wollten Sie dazu was sagen?
Ich wollte noch eine kurze Anmerkung dazu. Ich denke, es gibt noch weitere Unterschiede. Nämlich im Fall von Alexei Nawalny ist es so, der Mann wurde mit einem international geächteten Nervengift vergiftet. Ich denke, da hat die internationale Gemeinschaft dann auch durchaus das Recht, eine Aufklärung zu fordern. Ja. Und da kommt eben nichts von russischer Seite. Ja. Es ist auch so, dass Russland völkerrechtswidrige Dinge außerhalb seines eigenen Landes begeht. Im Tiergarten ist ein Mensch erschossen worden. Das deutet viel darauf hin, dass das sozusagen aus Russland gelenkt war. Die Skripals sind in Großbritannien vergiftet worden. Auch da viele Spuren, die nach Russland führen. Ich denke, das ist auch ein ganz großer Unterschied. Und der berechtigt dazu, dass dann eben auch die USA oder Europa von Russland Erklärungen fordern.
Mhm.
Ich finde es schon wichtig, weil hier ist, glaube ich, gerade ein, ich unterstütze das sehr, was die Kollegin gesagt hat, aber was Herr Seipel da gesagt hat, das ist eben die Strategie von Putin, alles mit allem Äpfel und Birnen zu vergleichen und zu sagen, also weil es Probleme und echte Defizite gibt in demokratischen Gesellschaften, steht das auf einer Ebene mit dem, was er macht. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und man kann das Ganze ja weiterführen. Wir haben gravierende Cyberangriffe aus Russland. Wir haben das erlebt auf den Bundestag. Wir haben die Einmischung und Manipulation der amerikanischen Präsidentenwahl erlebt. Ein ähnlicher Versuch ist in Frankreich unternommen worden. Und erst vor ein paar Tagen ist das amerikanische Pipeline-Netz nahezu zusammengebrochen, weil ein Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Russland, und zwar vom russischen Auslandsgeheimdienst gerichtet, auf dieses Pipeline-Netz verübt wurde. Das ist kein konventioneller Krieg, den wir da sehen, aber das ist eine Form des Krieges. Mhm. Und heute war das Wichtigste für Joe Biden, hier eine rote Linie zu ziehen. Mhm. Er hat das sehr klar in der Pressekonferenz gesagt. Amerika wird das nicht länger hinnehmen. Er hat Putin eine Liste gegeben mit 16 Sektoren, die Amerika, wo Amerika es nicht akzeptieren wird, dass dort Cyberangriffe vorgenommen werden. Und er hat ihm auch klar gesagt, und zwar, ich glaube, so klar, wie das nur möglich ist in einem solchen Gespräch, wenn er sich daran nicht hält, wird Amerika solche Angriffe abwehren und vergelten. Mhm. So, und
er hat auch, also Biden hat auch gesagt, die USA haben beachtliche Cybertechniken, hat gesagt, das weiß Putin. Und das Letzte, was er sich ja wünschen würde, wäre ein kalter Krieg, weil das wäre ja vielleicht wieder die Gefahr. Herr Seipel, jetzt, Putin hat dagegen gesagt, also das ist, also die Cyberattacken, die meisten kommen aus den USA, also hat das sehr abgewehrt.
Ja, es gibt natürlich schon den Punkt, wenn Sie sich noch an erstens mal an Herrn Snowden erinnern, der relativ klar und deutlich aufgezeigt hat, dass die NSA mit 40.000 Mitarbeitern 11 Milliarden Haushaltsmittel mit einem der größten Hacker und im Grunde genommen Überwacher ist. Das Handy von Frau Merkel ist noch so eine beste Erinnerung, glaube ich, noch mal. Und der zweite Punkt, ich weiß nicht, ob Sie noch den Mueller-Bericht in Erinnerung haben, der gesagt hat, weil ja auch immer davon ausgegangen ist, Herr Trump ist von Putin eingesetzt worden, 2016. Herrn Mueller bedauerlicherweise in seine zweijährigen Untersuchungen festgestellt, dass dem nicht so ist und es keine Verschwörung gibt.
Das heißt, also, Sie glauben nicht, dass es Cyberattacken gibt von russischer Seite?
Es gibt Cyberattacken. Ja. Der russische Hacker ist sehr gut, der chinesische Hacker ist sehr gut, der NSA-Hacker ist sehr gut. Vielleicht sind wir auch gut in der Zwischenzeit, aber das ist normales Spionage-Dasein, was es schon immer gegeben hat, nur nicht auf der anderen Seite mit diesen Möglichkeiten, die wir zwischenzeitlich haben.
Spionage-Tätigkeit ist eben der Unterschied, und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Das ist der Unterschied. Danke. Ich kann ein Handy abhören. Das ist natürlich ein gravierender Eingriff, insbesondere gegen einen Verbündeten. Ich bin der Letzte, der das rechtfertigen wird. Aber es ist ein kategorischer Unterschied, ein Handy abzuhören oder ein Pipeline-Netz lahmzulegen, ein Krankenhaus lahmzulegen.
Das waren die Russen.
Und lahmlegen heißt in dem Fall, dass Menschen persönlich in Gefahr gebracht werden.
Ja. Und Das waren die Russen, Herr Seipel.
Das ist eine Form des Krieges.
Frau Klüver-Effel. Nein, das waren die Russen. Das können wir inzwischen alles nachweisen. Und zwar können wir das nicht nur über Staatsautoritäten nachweisen und über CISA und die verschiedenen Staatsorgane, die die Amerikaner dafür eingesetzt haben, sondern auch über Privatunternehmen. Das meiste dieser Nachverfolgung kommt von amerikanischen inzwischen oder europäischen zum Teil auch Privatunternehmen. Außerdem haben wir in der NATO natürlich den Cyber Center of Excellence, die eben auch quasi als zweite Kontrollinstanz solche Dinge nachvollziehen und nachverfolgen können. Und wenn wir uns die letzten, und da hat der Gutsch komplett recht, wenn wir uns allein die letzten 6 Wochen angucken, ja, von den Entwicklungen, dem Aufdecken zu SolarWinds, zu der Colonial Pipeline, zu dem Eingriff auf eine Hühnerfleischfirma. Also da wird sehr viel mit Muskeln gespielt und ich gebe Herrn Gutschke da recht. Das sind meiner Meinung nach keine Zeichen für Stärke, sondern ein Ausdruck eines Verständnisses, einer Asymmetrie. Wir haben einen Herrn Putin, der einerseits Angst hat vor den möglichen Kurzstrecken, strategischen Kapazitäten der NATO, also daher dann immer schön diese gefrorenen Konflikte haben möchte und umgekehrt sich weiterhin als großer Störenfried in der internationalen Szene bewegen möchte, damit klar wird, so, er kann immer noch taktisch die Ellenbogen ausfahren, aber hat gegebenenfalls keinen langen strategischen Rahmen für diese Aktion.
Okay, das ist, da würden Sie sagen, ist Russland einfach eine größere Gefahr, als man vorher gedacht hat?
Es ist auf jeden Fall eine Gefahr, mit der man jetzt noch aggressiver umgehen muss. Also wir haben den NATO-Gipfel, im Vorlauf zum NATO-Gipfel hat Jens Stoltenberg gesagt, es liegt jetzt auf der Hand, dass die NATO ein neues strategisches Konzept bekommt, dass wir auch überlegen, wir müssen über Artikel 5 Provisionen nachdenken im Sinne des Cyberrechts und der Cybernorm. Ist es richtig, dass das Gespräch gesucht wird mit Russland, die sich auch innerhalb der UN bestimmte Dinge so gedreht haben, dass die Normen für Russland stimmen und nicht für den Rest der Welt. Also da muss ganz schnell nachgearbeitet werden. Wenn Herr Putin da mitmacht, dann kann man sich das alles nochmal anschauen. Aber umgekehrt muss die NATO, müssen die USA da jetzt auch klare Kante zeigen.
Okay, also das ist eine klare rote Linie. Ich würde gerne noch zu einem anderen Punkt kommen, der auch ganz wichtig ist. Ich habe vorhin ja Herrn Gutschke gefragt, saß die EU mit am Tisch sozusagen. Frau Gahr, saß denn China heute auch mit am Tisch? Weil das ist ja, wenn man sich überlegt, wie die Welt sich entwickelt, dann hat man ja eher den Eindruck, dass von allen, dass China wird eben so mächtig und ist die Frage, wie man dann damit umgeht. Welche Rolle spielte das heute?
Also für Präsident Biden ist das wohl die Erklärung dafür, warum er glaubt, dass Präsident Putin nicht an einem neuen kalten Krieg gelegen sein könne. Ich zitiere mal aus der Pressekonferenz, da sagte Biden, dass Russland ja eine mehrere tausend Kilometer lange Grenze mit China verbinde. Also ich glaube, Biden denkt, dass das sozusagen Russland vielleicht dazu bringen könnte, ein bisschen mehr sich wieder Richtung Westen oder Richtung USA, Richtung Europa zu orientieren. In der Pressekonferenz von Präsident Putin, ich denke jetzt gerade noch mal kurz nach, aber ich glaube, da fiel China gar nicht. Nee. Also das Thema spielte zumindest aus russischer Sicht heute keine Rolle, wenn dann also eher zwischen den Zeilen.
Mhm. Okay, Herr Seipel, wie wichtig ist China für Russland, beziehungsweise als Mutter auch, um Russland doch wieder mit den USA irgendwie zu versöhnen?
China ist natürlich ein wichtiger Nachbar für Russland. Denn erstens mal, was die Rohstoffe angeht, Erdgas, Erdöl nimmt China relativ viel ab. Strategische Allianzen haben sie auch, aber sie sind noch nicht so ausgeprägt, wie wir, glaube ich, denken, dass sie sind in dem Zusammenhang. Sie waren ja auch wirklich auch mal Feinde, das darf man auch nicht mal vergessen. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber es wird sich ausbalancieren, glaube ich. Russland hat momentan die Chance, zwischen Europa und China im Grunde genommen strategische Interessen zu vertreten. Wie weit das gehen wird, hängt sowohl von uns ab und hängt sowohl allerdings auch von den Amerikanern gleichzeitig nochmal ab. Ich glaube, diese Balance hinzukriegen, dass das im Grunde genommen nicht noch stärker in Richtung China getrieben wird, liegt bei uns.
Liegt bei uns, ja. Bei der EU. Herr Gutschke, was kann die EU da tun und wie sehr ist die Frage, wie wir mit China umgehen, auch eben entscheidend für das Miteinander von USA und Russland?
Ja, also für die EU ist es natürlich, die EU guckt anders auf China als die Vereinigten Staaten. Das ist der Punkt, wo es auch einen strategischen Interessenunterschied gibt. Beide reden mittlerweile über China als einem Systemrivalen. Das heißt, die heben nicht nur hervor, dass es ein wirtschaftlicher Konkurrent ist, sondern dass es systemische Unterschiede gibt, so wie eben auch im Verhältnis zu Russland in Bezug auf die Menschenrechte. Da sind Amerika und Europa auf einem Blatt. Aber der eigentliche Konflikt der Amerikaner mit China ist ein Konflikt um die globale Vormachtstellung, ein Hegemonialkonflikt. Die EU hat nicht das Ziel, eine Hegemonialstellung zu erreichen. Ihr Ziel ist, sie will sich nicht in diesen Konflikt so hineinziehen lassen, dass sie am Ende ihre eigenen Interessen nicht mehr richtig vertreten kann. Also sie will nicht wählen müssen, wir oder die. Und die Frage ist, wie groß der Spielraum bleibt in diesem Konflikt für die EU, um ihre eigene Position zu behaupten. Die Entwicklung der letzten Monate war sicherlich so, dass die EU stärker an die Seite Amerikas gerückt ist. Aus meiner Sicht vor allem deshalb, weil die Chinesen die Sanktionen, die die Europäer verhängt haben, sehr moderate Sanktionen wegen der Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren, ich formuliere das jetzt bewusst vorsichtig, mit einer Eskalation beantwortet haben, deren Ergebnis war, dass die Europäer und die Amerikaner hier einen neuen Schulterschluss gefunden haben, obwohl, wie gesagt, es in der Sache da doch einige wichtige strategische Unterschiede gibt.
Mhm. Frau Klüver-Eschborn, inwieweit spielt die Frage nach der Vormachtstellung, inwieweit ist das der Treiber, dass man sagt, wir müssen auf jeden Fall immer die Nummer eins in der Welt bleiben?
Für die Amerikaner? Mhm. Die Amerikaner, also wir sehen jetzt ein anderes Führungsverständnis der Amerikaner. Also wenn das vorher war unbedingt Nummer eins, ist jetzt die Erkenntnis, wir müssen zusammen mit dem restlichen Westen, der nicht geografisch, topografisch zu orientieren ist, das sehen wir an der ganz starken Ausrichtung dieser Administration natürlich auch erstmal nach Indien, Australien, Südkorea und Japan, Teil des Quads. Also Frau Merkel fährt jetzt im Juli hin, aber ist die dritte Staatschefin, die im Weißen Haus ankommt. Also das ist schon dieser Gedanke, Amerika geht, glaube ich, auch unter dieser Administration offen damit um, dass sie nicht irgendwie in dem Sinne unangefochten die Nummer eins sind, sondern eben nur die Nummer eins, weil sie den Schirm der Allianzen und der Verbündeten haben. Also weil sie ganz klar nochmal sagen,
ohne Verbündeten. Und das hat sich natürlich verändert, seit Trump nicht mehr im Amt ist.
Genau, genau. Also ich meine, das ist theoretisch der außenpolitische, das ist der seit über 70 Jahren getragene außenpolitische Duktus Amerikas. Mhm. Aber durch diesen Einschnitt von Trump muss das nochmal ganz klar gesagt werden. Und es hängt an der Beständigkeit des Pax Americana eben, dass diese ganzen Länder zusammenhalten können, also dieser erweiterte Westen.
Aber wie wird das denn in Amerika gesehen? Wir haben ja vorhin, Frau Gahr hat ja erzählt, wie wichtig dieses Treffen Putin in Russland gesehen wird und wie wichtig das für ihn ist, für seine innenpolitische Standing. Ist das denn jetzt für Biden auch wichtig oder interessiert das ganz viele
Leute? Nein, das ist enorm wichtig. Also es wurde jetzt ja in jeder Minute, Herr Niemann haben wir vorhin in den Tagesthemen nochmal gesehen, da wurde jede kleine minutiöse Bewegung der Biden analysiert, denn da sind alte Feindbilder dabei. Mhm. Aber da wird auch ganz klar der Vergleich gesucht mit Donald Trump. Da haben ja auch seine Parteikollegen nach dem Helsinki-Gipfel gesagt, da ist der amerikanische Präsident vorgeführt worden. Mhm. Ich will noch eine ganz kurze Sache sagen zu China. Ich glaube, das zeugt für mich wiederum auch vom taktischen Denken des Wladimir Putin. Er ist ein Taktiker, wie im Buche steht. Das Ausspielen des Verhältnisses zu der Türkei, das Ausspielen des Verhältnisses zu China, die gemeinsamen Militärübungen, das ist alles hochinszeniertes Ballett. Aber zwei Dinge, die dann eben nochmal wichtig sind, auf die Herr Gutschke quasi implizit schon ansprach. China und Russland stehen trotzdem vor den Türen Europas, nämlich in der Arktis. Und das kam nochmal ganz klar, auch in der Pressekonferenz von Biden wurde das nochmal deutlich gemacht. Aber das sehen wir auch.
Er hat es auch nochmal
genau, und das sehen wir aber eben auch in der NATO und in den Überlegungen der EU. Also man kann sich auch diese ich überspitze es jetzt mal und sage Küngelei, aber diese Annäherung China-Russland, das müssen die EU und die NATO ganz klar im Auge behalten. Nicht, weil sich das in weiter Ferne abspielen könnte, sondern weil diese Verquickung der militärischen Macht Russlands, die näher dran ist an Europa und der wirtschaftlichen Macht Chinas, die uns dann doch brandgefährlich werden könnte wegen der verschiedenen Abhängigkeiten, gekoppelt natürlich schwerwiegende Folgen haben könnten für die EU und für die NATO. Und da ist also schon immer zu sehen, dass dieser ganze Problemprozess gemeinsam mit den Amerikanern in enger Absprache behandelt werden muss.
Es gab auf der Pressekonferenz, zitierte eine Journalistin ihre 9-jährige Tochter, die die Mutter dann gefragt hat, warum musst du da eigentlich hin, was ist denn da so wichtig an diesem Treffen? Und dann wurde nochmal auch das Wort des Weltfriedens bemüht, dass es wichtig ist, dass da zwei von diesen großen Mächten eben an einem Tisch sitzen, weil es eben natürlich auch um die Abrüstung ging. Vielleicht jetzt in der Schlussrunde nochmal, Herr Gutschke, was würden Sie sagen, wo geht das jetzt weiterhin? Was nehmen wir mit jetzt aus diesem Punkt? Ist es, sagen wir mal, ja auch in Richtung Abrüstung doch das richtige Zeichen gewesen, dass wir sagen, das hat die Welt ein bisschen friedlicher gemacht? Oder könnte die Welt friedlicher machen?
Joe Biden ist ja danach heute mehrfach gefragt worden und im Grunde hat er gesagt, wait and see. Am Ende kommt es ja nicht auf das an, was man sagt in einer Pressekonferenz, sondern wie man dann handelt und seine Politik gestaltet. Deswegen können wir das heute Abend nicht sagen. Was man aber sagen kann, und das fand ich bemerkenswert genug, ist, dass beide tatsächlich, weil sie das Stichwort Abrüstung genannt haben, über Abrüstungsfragen gesprochen haben und wie Biden hinterher sagte, im Detail. Okay. Und daran kann sich natürlich einige Hoffnung knüpfen, auch auf Verbesserung.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Frau Gahr, was ist Ihre Hoffnung da?
Also beide scheinen ja vereinbart zu haben, dass jetzt über Rüstungskontrolle erstmal auf Ebene der Außenministerien gesprochen wird und dass dann also wirklich Verhandlungen starten sollen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein gutes Signal. Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, mit wem verhandelt man da und wie zuverlässig ist dann dieser Vertragspartner auch. Und auch danach wurde heute mehrfach gefragt, also wie kann man sozusagen mit Wladimir Putin verhandeln und wie kann man sich dann darauf verlassen oder wie kann man ihn sozusagen wieder dazu bringen, ein verlässlicher Politiker zu sein. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort gehört, weder von dem einen noch von dem anderen.
Biden hat ja betont, wie wichtig es ist, dass man sich wirklich persönlich trifft, ja, und sich auch in die Augen schaut. Herr Seipel, ganz kurz noch zum Schluss.
Ganz kurz, es gibt ein schönes Sprichwort von Leo Tolstoi und das sagt, alle wollen die Welt verändern, nur keiner will sich selbst verändern.
Mhm. Und wer müsste sich verändern?
Ich glaube, America First müsste sich auch verändern, denn der American Exceptionalism, den wir als besondere Mission für die Welt kennen, hat ziemlich viel Unfrieden bisher geschaffen.
Okay, dann haben Sie noch den Schlusswort.
Also die Amerikaner haben ganz klar ein Auge darauf, weil die Russen jetzt gerade ihre ganzen Nuklearwaffen nachgerüstet haben. Und was passiert, wenn man nicht miteinander redet und im direkten Austausch steht in der Diplomatie, ist, es können Missverständnisse passieren und es können Unfälle passieren. Und dass wir da jetzt gerade an einer brandgefährlichen Stelle sind, weil die Russen eben völlig neue Waffensysteme haben in ihrem nuklearen Arsenal und die Amerikaner noch nicht. Das bringt eine Dringlichkeit auf den Teppich. Also, wie Herr Gutschka sagte, die nächsten paar Monate und Wochen werden es zeigen. Aber da werden wir genau hinschauen müssen.
Okay, werden wir genau hinschauen. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, Frau Gahr nach Genf, Herr Gutschka in Brüssel, Herr Seipel und Frau Klüver-Eschbruck hier. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt geht's weiter bei Phoenix der Tag. Und dann schauen wir da natürlich auch nochmal ausführlich auf die Pressekonferenzen. Und Thomas Bade führt Sie durch die Sendung. Bis dann. Tschüss.